Darf Sie alle ganz herzlich grüßen, liebe Besucher beim Allianz-Nachmittag hier in Denkendorf. Finde ich ganz besonders, dass die verschiedenen Gemeinschaften hier zusammenkommen, so eine gemeinsame Tradition haben, schon lange Zeit. Ich kann Ihnen gleich sagen, wenn ich Sie jetzt gerade hier zusammen singen hörte, da ist mir sofort klar, die Glaubensgeschwister sind da. Die Gemeinde von Jesus, das ist das Wertvollste, was es gibt auf der ganzen Welt. Und ich fühle mich jetzt schon beschenkt, einfach durch diese Versammlung. Das ist echt so. Es ist mir eine ganz große Ehre, hier eingeladen zu sein. Zu Beginn wollte ich etwas sagen, das ist abgesprochen, Herr Fetzer, jetzt sitzen wir da vor der Kaffeetasse, gell? Das ist natürlich schon, es ist auch so eine Zeit, wo man normalerweise Mittagsschlaf macht oder Kaffee trinkt. Also bei dem Wetter, dass Sie überhaupt hier drinnen sitzen, gell? Das ist ja der Wahnsinn. Also es ist abgemacht, man darf den Kaffee einschenken. Das ist ganz ernst gemeint, bitte greift Sie zu. Kaffee und Wort Gottes widerspricht sich nicht. So, jetzt mal sehen, ob Sie mir was zutrauen. Ich gucke jetzt genau, ob Sie Kaffee einschenken. Also dürfen Sie gerne, ich sage so lange was ganz Unwichtiges. Ich denke, da vor langer, langer Zeit habe ich mal die Ehre gehabt, hier zu sein, ist aber unwichtig. Es gibt mindestens 3 Verbindungslinien. Meine Mutter, Jutta, ist hier im Kloster, wurde sie ausgebildet. Da gab es damals die Diakonenausbildung und die Großmutter wohnte nicht weiter vorne im Kirchtal und dann war sie hier zur Ausbildung. Deshalb fühle ich mich irgendwie so von der Mutter her, die jetzt auch schon 80 Jahre ist, hier dem Ort verbunden. Dann fühle ich mich verbunden durch Herr Wilhelm Kunz. Gell? Das ist natürlich Gnadauer Brasilienmission. Ich bin da, irgendwann hatte ich die Ehre in der Mitgliederversammlung und seither sind wir da in Verbindung. Kann jetzt vielleicht auch gleich an der Stelle sagen, nachher, wenn man was einlegen möchte, ist für Gnadauer Brasilienmission bestimmt. Sie wissen ja, Brasilien geht es jetzt gerade wirtschaftlich wieder schlechter. Da ist auch mit den Gehältern von den Missionaren in Südbrasilien, ich glaube, durch die Wilhelm Kunz ist hier jeder informiert. Es gibt ja auch die Gemeinschaftsarbeit, die Missionare, dann die ganz wichtig, das theologische Seminar Mato Preto, was einen Universitätsstatus hat und auch Pfarrer in die lutherische Kirche schicken kann. Und dann auch Arbeit mit Drogen, Kita-Arbeit. Also, die können es gut brauchen. Die Währung fährt gerade in den Keller. Wer was geben möchte. Also wir haben kunstische Verbindungslinie. Es gibt noch eine dritte und die habe ich gerade entdeckt. Frau Mogdebadi sitzt dahinter mit 12 Garn. Diese Dame aus dem Iran. Ich habe vor 2 Jahren, sind uns ein paar Flüchtlinge zugelaufen. Junge Männer aus dem Iran, die zum Glauben kamen, die bei mir in Ruid getauft sind. Und dann hat sie im Glaubenskurs für uns übersetzt, weil da, es ging noch auf Englisch und dann auf Farsi, auf Persisch, hat sie die Botschaft übermittelt. Und die 3 sind immer noch, also 4 sind immer noch da bei der Gemeinde und gehen so Glaubensschritte vorwärts. Vielen Dank nochmal für Ihre Mithilfe, Frau Mogdebadi. Das ist also wirklich auch ein Riesengeschenk gewesen. So, jetzt Vermächtnis des Paulus, 2. Timotheus 4. Vielleicht fragen Sie, warum muss der ein ganzes Kapitel vorlesen? Ich kenne das so von Bibelstunden, dass man so Kapitel für Kapitel durchnimmt. Und deshalb kommt heute Nachmittag 2. Timotheus 4, das ganze Kapitel. Da schreibt der Apostel, so ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird zu richten den Lebenden und die Toten. Und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort. Steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus. Denn ich werde schon geopfert, und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebhaben. Beeile dich, dass du bald zu mir kommst, denn Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen. Und ist nach Thessalonich gezogen, Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Lukas ist allein bei mir, Markus nimmt zu dir und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Tychikus habe ich nach Ephesus gesandt, den Mantel, den ich in Troas ließ, bei Carpus bringe mit, wenn du kommst, und die Bücher, besonders die Pergamente. Alexander der Schmied hat mir viel Böses angetan. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor dem hüte du dich auch, denn er hat sich unseren Worten sehr widersetzt. Bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle. Es sei ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Botschaft ausgebreitet würde und alle Heiden sie hörten. So wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Der Herr aber wird mich erlösen von allem Übel und mich retten in sein himmlisches Reich. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus. Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber ließ sich krank in Milet. Beeile dich, dass du vor dem Winter kommst. Es grüßen dich Eubulus und Pudens und Linus und Claudia und alle Brüder. Der Herr sei mit deinem Geist, die Gnade sei mit euch. Das wünsche ich Ihnen allen, dass die Gnade mit Ihnen sei, auch jetzt. Das letzte Kapitel, das Paulus geschrieben hat, wahrscheinlich 64 nach Christus. Er wird in Rom gefangen gehalten, es wird ihm der Prozess gemacht. Paulus weiß, dass er dieses Mal nicht mit dem Leben davonkommen wird. Vers 6, die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Das muss ihm sein Herr klargemacht haben, dass er sich jetzt auf den Abschied vorbereiten muss. Nach außerbiblischen Nachrichten ist Paulus mit dem Schwert hingerichtet worden. Es war ja noch eine Gnade, auch wenn sich das vielleicht verrückt anhört, aber das römische Bürgerrecht, das Paulus besaß, bewahrte ihn vor den schlimmeren Hinrichtungen, Kreuzigung wie bei Petrus oder eben Tod vor den Löwen und Schlimmeres mehr. Die Hinrichtung soll außerhalb der Stadtmauern von Rom vollzogen worden sein, an der Straße nach Ostia. Dort besucht man heute die Basilika di San Paolo fuori le mura, die Kirche des heiligen Paulus vor den Mauern. Ich war gerade jetzt im Juli mit dem Pfarrkonvent mit dem Dekan Kies dort, haben wir besucht. Man sagt, so nach der Ortstradition soll der Leichnam dort begraben liegen. Sie sagen, bei Nachforschungen hätten sie einen Sarg aus dem ersten Jahrhundert gefunden. Es könnte der richtige Sarg sein. Es ist historisch glaubwürdig, dass sowohl Paulus als auch Petrus ihren Lebenslauf in Rom beendet haben. Nur so konnte diese Stadt diese ungeheure Bedeutung innerhalb der Christenheit gewinnen. Man kann, das Bruder Fetzer hat es gemacht, man kann sagen, Vermächtnis des Paulus, alle Paulusbriefe, speziell aber dieses Kapitel, die letzten Worte, die auf uns gekommen sind. Sie kennen das Manfred Siebald-Lied wahrscheinlich, letzte Worte, was werden meine sein, was werden deine sein, was fällt uns wohl zum guten Schluss noch ein? Letzte Worte, ob sich dann niederschlägt, was unser Leben prägt und ob uns das durch jene Stunde trägt. Am Lebensende zeigt sich, was unser Leben ausgefüllt hat. Hoffentlich tritt bei uns allen dann die feste Hoffnung auf den Herrn hervor, so wie wir es hier bei Paulus sehen. Er drückt zweimal in diesem Kapitel eine tiefe Erlösungsgewissheit aus. Angesichts des Todes so aufs Leben hoffen zu können, das macht christlichen Glauben aus. Das ist uns so vielleicht vom Kopf her oder auch theoretisch klar, aber ich frage mich dann manchmal schon, wie man die Hoffnung bewahren kann. Schon ein Aufenthalt im Krankenhaus kann einen sehr in Unruhe versetzen. Ja, schon der Besuch beim Zahnarzt kann ja kritisch sein. Gell? Da rutscht einem schon das Herz in die Hosentasche. Wie wollen wir mithalten mit den Glaubenszeugen von damals, den Glaubenszeugen von heute, Nordkorea, China, Iran, die heute im Gefängnis sitzen und vielleicht auch heute hingerichtet werden? Kann man da die Hoffnung bewahren? Wie geht das? Sie kennen wahrscheinlich das berühmte Wort von Dietrich Bonhoeffer, ganz hilfreich. Bonhoeffer sagt, ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. Also ganz getrost, wie das am Ende sein wird, der Herr wird die Kraft geben, die nötig ist. Klar ist aber auch, diese letzte Stunde will vorbereitet sein durch unseren Umgang mit Jesus Christus heute. unser Weg, unterwegs sein mit dem Herrn. Paulus, wie es wurde gesagt, ist gewissermaßen in der Situation des Marathonläufers, der sich so auf dem letzten Kilometer dem Ziel entgegenläuft. Ich habe einen Sohn, Pascal, 21 Jahre, der war kürzlich in Frankfurt bei dem großen Marathon dabei, wo da Tausende irgendwie rumrennen. Und er sagte, ja, vor dem Ziel hatte er einen kleinen Einbruch. Er wollte eigentlich die 3-Stunden-Marke erreichen und hat es dann nicht mehr ganz geschafft. Der war dann bei 3 Stunden, 3 Minuten. Ich finde das eine astronomische Zahl, also völlig unvorstellbar, wie man so schnell laufen kann. Es war dann ein Freund da, der hat ihn angefeuert. Also der wusste schon, dass er ins Ziel kommt. Und so muss man sich vorstellen hier bei Paulus, so kurz vorm Ziel, die Beine schmerzen, der Schweiß rinnt, aber der Läufer weiß, ich werde ankommen. Ich werde die Siegerurkunde abholen, also die berechtigte goldene Medaille. Ich werde triumphieren. Und diese Gewissheit des Zieleinlaufs gibt dann Kraft für die letzte Wegstrecke. Wer diesen Zieleinlauf vor Augen hat, kann das Christenleben geradlinig mit vollem Einsatz leben. Was hat Paulus zum guten Schluss zu sagen? Natürlich dreierlei. Ohne 3 Punkte geht es ja nicht. Ich kann Sie eines trösten, Punkt 1 und 2, es wird immer etwas kürzer. Also nicht, dass Sie denken nach dem ersten Punkt, wenn jetzt nochmal so viel kommt, dann wird es halt nichts mehr mit dem Kaffee. Also, wer sich des Himmels gewiss ist, hält Stand als klarer Zeuge. Das sind die ersten 5 Verse. Himmelsgewissheit, dann kann ich klarer Zeuge sein. Paulus ermahnt Timotheus, den Predigtdienst treu und unerschütterlich auszuführen. Also das ist das Wichtigste zum Schluss, dass ein Mitarbeiter die Predigt weiterführt, die ja jetzt verstummt von ihm. Ich nehme dich feierlich in die Pflicht, das ist eine ganz starke Ausdrucksweise hier. Diese Ermahnung oder Dienstanweisung geschieht gewissermaßen im Angesicht des wiederkommenden Herrn. Paulus verwendet die Formulierung vom Glaubensbekenntnis, unser Herr, der kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Paulus will damit nicht sagen, dass sein Mitarbeiter Timotheus in dem Sinne dem Gericht unterworfen ist, dass jetzt noch um die Frage Heil oder Unheil geht. Nein, Christen sind gerettete Leute, sie sind vom Tod zum Leben durchgedrungen. Johannes 5, 24. Aber ihr Lebenswerk wird durchaus von dem kommenden Herrn, der auch Richter ist, einer genauen Prüfung unterzogen. Wir kennen das von dem Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Da fragt der Besitzer ganz genau nach, was hast du mit den guten Gaben gemacht, die ich dir anvertraut habe. Und das ist durchaus nicht nur Lob, sondern da gibt es auch Tadel. Paulus appelliert an die Verantwortlichkeit seines Mitarbeiters. Du hast vor deinem Herrn Rechenschaft abzulegen. Und zwar speziell jetzt dieser Auftrag, die Christusbotschaft bekannt zu machen, war ja auch in diesen ersten Jahren jetzt ganz besonders wichtig. Da gab es ja nicht so arg viele Prediger. Timotheus ist Evangelist und Gemeindeleiter. Er geht in den Spuren dieses Lehrmeisters Paulus. Und Paulus weiß, okay, meine Stimme wird verstummen. Hinrichtung. Jetzt ist es wichtig, dass in dieser jungen Christenheit neue, klare Stimmen das Evangelium pflegen und bekannt machen. Timotheus bekommt nicht das Apostelamt anvertraut, ist eine wichtige Frage. Apostel im strengen Sinn des Wortes sind die 12 Apostel und der Apostel Nummer 13, Paulus. Es war die Gnade und Weisheit des Herrn, eine Nummer 13 zu berufen, aber danach war wirklich in dem Sinne Schluss, es gibt keine neuen Apostel. Wie es die neue apostolische Kirche zum Beispiel meint, weil das Lehrfundament, das damals gelegt worden ist, ausreichend ist für alle Zeiten und soll nicht verändert werden, ist nicht ergänzungsbedürftig. Das Fundament steht, aber natürlich brauchen die Apostel als Prediger Nachfolger, damit eben die Gemeinde vom Wort leben kann, dass sie geistlich gepflegt wird und wachsen und blühen kann. Die Quelle muss fließen, die Quelle des Wortes, sonst trocknet der Garten aus. Die Leute schimpfen zurzeit, es gibt zu wenig Wasser. Ich vertraue unserem Herrn, dass er schon noch das Wasser schickt, auch wenn die Rüder ziemlich schimpfen. Und er will immer genug Wasser geben, aber es braucht einfach schon Leute. Da muss jemand ran und sagt, jetzt sag uns das Wort. Und deshalb, ich sage es jetzt mal so in die Runde, jüngere Leute, auch was wir an die jüngere Generation weitergeben sollten, junge Leute sollten prüfen, ob das der Beruf des Pfarrers oder des Gemeinschaftspredigers oder irgendwie CFIM-Leiters, ob das nicht ihre Berufung ist. Sie wissen, Landeskirche hat zu wenig Nachwuchs. Das ist auch unsere Aufgabe. Wo sind die jungen Leute? Werden heute auch Berufungen ausgesprochen? Du hast die Gabe, überleg dir das mal gut. Wäre das nicht was für dich? Melde dich beim Bengelhaus. Predige das Wort. Steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Also es wäre jetzt so die Nachmittagsschlafenszeit mehr, die Unzeit. Paulus hat offenbar die Sorge, dass jetzt das Evangelium in Ephesus, wo der Timotheus zurzeit ist, Türkei, gell? Ephesus und Umgebung könnte das Evangelium verstummen. Und zwar interessant ist hier, gar nicht so sehr wegen vielleicht den bösen Heiden, diesen Religionen, die die Gemeinde unterdrücken. Hier ist mehr das Problem, es gibt Widerstand aus der Gemeinde. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Widerstand aus der Gemeinde. Und jetzt sagt er hier in Vers 3, es gibt einen neuen Trend in der Gemeinde, die gesunde Lehre abzulehnen und sich nach neuen Lehrern umzuschauen, nach denen ihren die Ohren jucken. Gell? Alte Bibel hieß glaube ich noch Jücken oder so, gell? Alter Luther. Die Prediger, nach denen die Ohren jucken. Man sucht Prediger, die eine andere Botschaft haben als Paulus und auch der Timotheus. Man sucht sich etwas Angenehmes, etwas Süßes, etwas Harmloses, was den Zuhörern einfach immer gut gefällt. Damals waren es Fabeln, wird ja das Stichwort genannt, die Welt der griechischen Mythen, irgendwelche religiösen Geschichten, das haben die Leute gern gehört, war aber weit weg vom Evangelium. Es gab einfach ein Pseudo-Evangelium, also ein Evangelium, das nicht wirklich Evangelium ist und es verdrängt die Wahrheit. Wir wissen nicht ganz genau die Punkte, man kann es aus den Timotheusbriefen so ein bisschen erschließen, vermutlich schon, so wie heute auch, die Wahrheit über die Sünde, Notwendigkeit der Umkehr, der Ruf zum Gehorsam und zur Heiligung, das hören die Leute nicht so gern. Das habe ich in Ruiz schon ziemlich gemerkt. Ich sage mal so ein bisschen despektierlich, so ein weichgespültes Waschlappen-Evangelium, das wollen die Leute gern, was mich so streichelt und ein bisschen lauwarmes Wasser. Aber das darf mich nicht irgendwie herausfordern oder so kalt ins Gesicht kommen. Sag mal, letztlich geht es beim Paulus um die Predigt vom Kreuz. Die Predigt von der Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. 1. Korinther 1 war immer der Anstoß. Das war der Punkt. Und dieser Trend soll jetzt gestoppt werden. Also das Problem ist in der Gemeinde, in der jungen Christenheit, sagt er seinem Prediger Timotheus, steh zum Evangelium, steh zu dieser Botschaft, die du bei mir gelernt hast, auch wenn es Gegenwind gibt. Ob es den Zuhörern gefällt oder nicht, das Wort vom Kreuz soll verkündet werden. Zur Zeit und zur Unzeit. Also passende Gelegenheit, Gemeindegottesdienst. Vielleicht hatten die auch so eine Art Glaubenskurse, wo sie gesprochen haben. Auch auf dem Marktplatz, gell, die waren ja so mutig, in der Öffentlichkeit das Evangelium zu sagen. Da hatten die Leute damals auch andere Sachen im Kopf. Die wollten einkaufen, die wollten jetzt nichts vom Evangelium hören. Und trotzdem haben es die Evangelisten gesagt. Timotheus, und jetzt sind interessant die Ausdrücke hier, gerade auch für die heutige Zeit. Was soll er tun mit dem Wort Gottes? Er soll zurechtweisen. Das heißt, die Leute mit dem Wort Gottes überführen, dass sie in Sünde leben und die falsche Religion glauben. Drohen, steht hier in der Bibel. Er soll drohen mit dem Wort Gottes, ein ganz starker Ausdruck. Das ist der gleiche Ausdruck, wo Jesus Wind und Wellen bedroht. Timotheus soll mit allem Ernst warnen vor Gottes Gericht. So in die Richtung verstehe ich diese Stelle. Er soll ermahnen mit aller Geduld. Natürlich soll er auch gut zureden, menschenfreundlich, mit langem Atem, auch wenn jemand lange uneinsichtig bleibt. Timotheus braucht auch Nüchternheit, sagt Vers 5. Das ist so eine Haltung mit dem Durchblick gegenüber diesem neuen, falschen Evangelium, was diese Christen gerne hören wollen. Nüchternheit ist immer das Gegenteil von Irrlehre und Zeitgeist. Irrlehre und Zeitgeist wirken wie Betäubungsmittel. Das ist wie, wenn man was getrunken hat, dann blickt man nicht mehr durch. Du brauchst Nüchternheit. Nüchternheit heißt hier auf dem Boden des originalen Evangeliums bleiben. Egal, was die Leute gerade so wollen. Der Gemeindeleiter soll die Gemeinde aufwecken, ihr zeigen, was von Jesus und den Aposteln her geschenkt ist. Der Timotheus soll auch leidensbereit sein. Er sagt, es wird Kritik geben, es wird Intrigen geben gegen dich, stell dich darauf ein. Tu das Werk eines Predigers, richte dein Amt redlich aus, vollbringe deinen Dienst. Das heißt, gib nicht vorzeitig auf, auch wenn es nicht nach dem großen Erfolg aussieht. Gott will den Dienst des Timotheus benutzen, um der Gemeinde damals von Ephesus Orientierung zu geben. Nun sind wir nicht alle zu Predigern und Gemeinschaftsleitern berufen, klar. Aber wir sind alle berufen zu Zeugen vom Evangelium, von der rettenden Botschaft vom Kreuz. Nicht das altraue Kreuz, von dem wir gerade gesungen haben. Das ist die Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Nicht alle, die daran Anstoß nehmen. Insofern sind wir genauso wie dieser Timotheus heute in die Pflicht genommen, die Rettungsbotschaft zu bezeugen, auf unsere Weise bekannt zu machen, zur Zeit oder zur Unzeit. Das ist bei uns auch so. Es gibt günstige Gelegenheiten, kannst du uns die Andacht halten. Es gibt Situationen, in denen manches dagegen spricht, gerade jetzt auf das Evangelium hinzuweisen. Der Prediger Spurgeon soll mal sagen Sie mal, Sie reden die ganze Zeit von Jesus, Spurgeon. Das ist ein bisschen fantasielos, das ist entnervend, wenn Sie immer das Gleiche bringen. Und darauf hat Spurgeon soll er geantwortet haben, nein, eigentlich spreche ich nicht die ganze Zeit von diesem Evangelium von Jesus Christus, sondern zu zwei Zeiten, zur Zeit und zur Unzeit. Ob es die Leute gerade hören wollen oder nicht, hier kommt das Evangelium, war auch genial, wie er das gemacht hat. Sicher, ich kenne den Gemeindealltag auch in Ruiz. Das meiste, was wir tun können, besteht aus gelebter Liebe, guter Nachbarschaft, helfender Tat, freundliche Worte. Das ist ganz wichtig, finde ich heute, die Jahreslosung von nächstem Jahr, Suche Frieden. Also für Ruiz ist die jedenfalls ganz wichtig. Verständnisvolles Kontaktgespräch, ganz locker, das brauchen wir alles, ganz klar. Aber letztlich soll unser Leben schon hinführen zu dem Wort Gottes, das eben die Sünde aufdeckt, auch die Gefahr der Verdammnis bewusst macht, was heute niemand hören will. Aber wollten sie damals auch nicht hören, das war nicht anders. Und dann eben der Blick auf Jesus, den wunderbaren Erlöser, den wir über alles lieben. Dieses kantige Evangelium erlöst und nicht das weichgespülte Evangelium. Sicher, muss eingebettet sein in Freundlichkeit, in Liebe, in einem Verständnis für die Menschen. Aber ich halte diese Mahnung des Paulus für heute relevanter denn je. Heute im Jahr 2018. Der Gesamttrend in den Landeskirchen ist doch klar. Weg von der herausfordernden Rettungsbotschaft zu dieser Botschaft, du bist so gut, wie du bist. Das hört man überall. Du bist so gut, wie du bist. Ist das das ganze Evangelium? Nein. Ich hörte sage mal ein Beispiel von weit weg, da war ich mal in Heidelberg in der Heiliggeistkirche. Das ist ein ganz berühmter, traditioneller evangelischer Predigtort, wo viele wichtige Professoren das Evangelium gesagt haben. Da hatte ich eine Predigt gehört von ihr über das Einladung zum großen Gastmahl, gell, wo das Gastmahl ist vorbereitet, die Gäste kommen, hat sie nur über die Gäste gesprochen, die dann kommen. Aber die vielen, die abgesagt haben, die haben doch alle abgesagt. Die haben doch gesagt, wir haben keine Zeit, dass die verloren sind. Das hat sie natürlich nicht gesagt. Und genau das ist typisch. Ich habe nichts gegen das einladende Evangelium. Aber ich darf ein Gleichnis von Jesus, wo er diese Härte drin hat. Da gibt es andere, wo sogar der König die Soldaten schickt und die ungebärdigen Gäste verbrennt mit Feuer. Ich kann nicht diese Seite weglassen. Genau das ist der Trend. Das, was nicht passt, das lassen wir weg. Und die Leute merken das gar nicht. Die klare Sicht wird vernebelt, damit man eben keinen Anstoß erholt. Und deshalb ist wichtig, dass man heute Leute hat, die einfach das Evangelium kennen in der Originalversion. Das ganze Gleichnis, was gehört dazu? Gerettet und verloren. Beide Seiten. Und ich glaube, es braucht heute Christen, die sich dann auch mal durchaus zu Wort melden, wenn sogar Kirchenleiter sagen, also der Gott vom Islam und der Gott des Christentums ist ja doch das Gleiche. Das würde bedeuten, dass die verschiedenen Religionen alle nur menschliche Vorstellungen von Gott sind. Das würde bedeuten, es gibt keine klare Offenbarung in Jesus Christus. Jesus wurde dann sehr beiseite gestellt. Oder Zeugen, die jetzt auch ganz wachsam sind, wenn jetzt die Synode beginnt, möchte ich wirklich ganz bewusst hier ansprechen. Neuester Vorschlag, Oberkirchenrat Stuttgart, ein Gottesdienst für gleichgeschlechtliche Eheschließung. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit dem Chef, das habe ich gerade nachgeschaut, die Papiere können wir gleich gucken. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit dem Cheftheologen der Württembergischen Landeskirche, Oberkirchenrat Professor Heckel. Sagt mir der Professor Heckel, dieser Ehe für alle Begriff, den wir seit einem Jahr haben, ist verfassungswidrig. Verfassungswidrig, haben Sie schon mal gehört irgendwo, dass es verfassungswidrig ist? Und zweitens, er gilt in der Kirche nicht, das ist der aktuelle Stand seit 2 Wochen. Haben Sie schon mal irgendwas von der Kirchenleitung gehört, dass dieser neue Ehebegriff in unserer Kirche nicht gilt? Hat es irgendjemand mal gehört? Sage ich dem Professor Heckel, wieso machen Sie keine Pressekonferenz und geben das bekannt? Großes Schweigen. Beten, wir wollen beten, jetzt heute Morgen wirklich abkündigen müssen für die Synode, dass nach dem Wort Gottes entschieden wird und nicht nach den Gesetzen und Ideologien unserer Zeit. Oder auch mal Jugendleiter, das ist auch so ein Trend, meine eigentlichen Jugendlichen, sie beten gerne zum Papa. Ich habe nichts gegen das Gebet zum Abba, gell, das ist Ihnen so wichtig, die Jugendliche heute. Ich möchte Ihnen nettes Vertrauen zu Gott ausreden, aber dass man dann so einen Jugendkreis auch mal reinsagt, ja, der Papa, zu dem ihr betet, wisst ihr auch, dass der auch auf eure Umkehr wartet, auf eure Beichte? Wisst ihr, was ich meine? Ja? Versteht ihr, nicht immer nur die Schokoladenseiten, sondern Gott, wie er wirklich ist, die ganze Bibel und nicht nur die Seiten, die halt gerade heute so gut passen. Wir sind Zeugen, wenn Sie nochmal fragen, Sie sind es alle schon tüchtig an Ihrem Platz. Meine Gedanke ist immer beim Geburtstag, bringen Sie doch mal ein gutes Geschenk mit, wo eine CD mit guten christlichen Liedern oder ein gutes Buch. Ich habe Ihnen Kleinigkeit mitgebracht. Kürzlich bin ich zufällig gestoßen. Der Gemeindehilfsbund von Herrn Pastor Kochlovius hat eine kleine Broschüre rausgegeben. Das ist eine kleine Auslegung von Pastor Modersohn. Ist noch bekannt, das war mal ein wichtiger Evangelist. Und er hat das Gleichnis ausgelegt vom reichen Mann und armen Lazarus. So 10 kleine Abschnitte halte ich als Geschenk ganz wertvoll für zentral. Zum Glauben ist die Frage nach Sterben und neuem Leben und Umkehr. Es liegt da hinten aus, ich habe so 40 Stück dabei, für 2 Euro könnten Sie es nachher mitnehmen. Wenn Sie sagen, wir sind ja Schwaber, gell? Wir schwätzen ja nicht. Gell? Sie können das einfach, das kann ja auch noch bei der Schokoladentafel dabei sein, also für die zweite Lebenshälfte. Jugendliche würde ich es nicht geben von der Sprache her, aber zweite Lebenshälfte empfehle ich Ihnen das Pastor Modersohn, das Leben geht weiter. Sehr knapp und eindrücklich und gut. Solche Sachen weitergeben. Da sind wir genau in dieser Spur vom Timotheus. Und dann was Zweites, ein zweiter Punkt. Wer sich des Himmels gewiss ist, hält durch als gestärkter Angefochtener. Das Erste ist der klare Zeuge. Das Zweite, Anfechtung. Aber Stärkung in der Anfechtung. Das kann man bei Paulus hier sehen. Wenn der Timotheus seinen Predigtdienst jetzt treu und unerschütterlich ausführt, wird er es mit dem Unmut der Zuhörer zu tun bekommen, auch mit Angriffen von außen. Schon in Kapitel 2 hat Paulus deutlich vom Kampf des Evangeliumszeugen gesprochen. Um Timotheus zu ermutigen, weist Paulus auf seinen eigenen Kampf hin. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Marathonlauf. Missionsdienst, Gemeindedienst, Jungschardienst in CVM, das ist ein Kampf. So hat es Paulus erlebt und so erlebe ich es auch in der Gemeindearbeit heute. Aber dieser Kampf lohnt sich. Weil es letztlich ja ein, nicht dass wir jetzt irgendwie uns in was hineinsteigern, sondern es ist der Kampf von Jesus gegen diese unglaublichen Gegenkräfte, gegen das Evangelium, die heute auf dem Plan sind. Und Gegenkräfte gegen das Reich Gottes, nicht wie die jungen Leute weggezogen werden vom Evangelium mit 1000 Methoden. Es kann sein, dass der Dienst auch jetzt vom Timotheus nicht sehr erfolgreich war. Dass da auch Niederlagen dabei waren, Misserfolge. Man muss immer die große Linie sehen, dass Jesus Christus seinen Siegesplan durchführt. Letztlich bis zum großen Sieg und sagt, er wird sein Reich aufrichten, wie wir es heute schon Morgen in der Predigt gehört haben. Es ist eigentlich eine Ehre, dass wir mit unserem kleinen Zeugendienst daran beteiligt sind. Es ist ein Kampf und hier kommt nochmal dieses Bild vom Sport, vom Marathon. Also Marathonläufer darf nicht vorzeitig aufgeben, gell? Das haben wir gehört, sonst gibt es keine Siegerurkunde. Also unser Pascal, der hat es so geschafft, der hat sich wahrscheinlich die Kraft dann schon auch richtig eingeteilt. Aber wir brauchen den langen Atem bis ans Ziel. Auch die Geduld, Menschen weite Wegstrecken zu begleiten. Auch eine schwierige Gemeindesituation durchzustehen, trotz viel Widerspruch. Nicht den Mut verlieren. Das soll der Sinn von diesem Treffen heute sein, dass wir uns da gegenseitig ermutigen. Trotz dem, obwohl andere was ganz anderes sagen. Wir wollen an diesem Jesus Christus und diesem Evangelium festhalten. Paulus bezeugt sich selber, dass es ihm gelungen ist. Nicht so wie Johannes 15, die Rebe am Weinstock, wer in mir bleibt und ich an ihm. So eine Rebe war der Paulus. Die Kraft war nicht von ihm. War ja auch körperlich schon eher ein schwacher Mann. Die Kraft kam von Christus. Er blieb am Weinstock und hat Frucht gebracht. Ja, dieses Dranbleiben, auch trotz Widerstand, ist sicher nicht leicht. Aber wie gesagt, der Zielblick motiviert. Der Paulus schaut nach vorne und sagt, jawohl, da kommt der Herr und er wird mir die Krone der Gerechtigkeit geben. Die Krone des Lebens, wie der Preis beim Sportler. Aber es ist nötig im Alltag, dass wir immer wieder so den Blick hinausheben über die Alltagsschwierigkeiten und dieses Ziel im Auge haben, diesen großen Sieg von Jesus. Ganz wichtig, finde ich. Er bleibt so im Alltag hängen. Der Blick geht so nach unten. Das ist ein Blick aufblicken auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Gib nicht auf, verfolge den Glaubensweg, Blick auf den auferstandenen Herrn. Auch wenn es ein ziemlicher Leidensweg ist. Paulus muss ja nicht nur mit ein bisschen Kritik und Spott zurechtkommen, wie es bei uns maximal der Fall ist. Ihm wird ja das Leben abgefordert. Er sagt hier, Vers 6, ich werde schon hingeopfert. Dahinter steckt das Bild vom Trankopfer, das am Altar ausgegossen wird. Der Herr mutet diesem Paulus, eigentlich seinem besten Mann, zu, dass sein Leben sozusagen ausgegossen wird. Kreuzesnachfolge, im wahrsten Sinn des Wortes. Ich muss sagen, wenn ich das lese, davor scheue ich zurück, selbst als langjähriger Christ. Das Kreuz des Nachfolgers muss das sein. Unser Glaube wird durch dieses Kapitel hingeführt zu einer Konfrontation mit dem Äußersten, mit dem Standhalten angesichts der Todesangst, ja, mit dem sogar bewussten Hineingehen in den Tod. Es geht durch Sterben, aber wegen Jesus geht es durch Sterben ins Leben. Fürchte dich nicht, glaube nur. Was mir sehr so interessant war, der Leidensweg des Paulus wird dadurch noch bitterer, dass ihn auf der letzten Wegstrecke gute Freunde enttäuschen. Haben Sie das schon mal erlebt? Gute Freunde, auch im Glauben, können enttäuschen. Alexander der Schmied hat mir viel Böses angetan. Hat vielleicht ein falsches Evangelium so vertreten. Und dort ging es auch darum in diesem Prozess in Rom, dass vielleicht Entlastungszeugen auftreten, dass Freunde kommen und sagen, das ist völlig harmlos, was der Paulus macht. Das ist keine politische Botschaft. Er wurde ja auch, wie Jesus, politisch missinterpretiert. Der will die römischen Gesetze ändern. Wollte er nie. Ja? Aber er hat den König Jesus verkündigt. Und man hätte kommen können in Rom und auftreten und sagen, ich zeuge für diesen Mann. Haben sie nicht gemacht. Also der Alexander war gegen ihn. Auch ein ernstes Wort, Paulus befiehlt ihn, der gerechten Vergeltung des Herrn. Das heißt, dass er sich gerade nicht selber persönlich rächt. Es ist mir ein Trost, das muss man heute auch dazu sagen, der gerechte Herr sieht, was böse Menschen uns antun. Es geht nicht darum, dass wir uns jetzt vergelten, selber Rache üben. Gerade nicht. Aber dass ich das weiß, das muss vor dem Richterstuhl von Jesus auch durch. Was da passiert ist. Wo ich mich vielleicht gar nicht wehren kann. Und gerade dieser Gedanke macht mich trotzdem frei, auch für diesen Menschen zu bitten, wie es in der Bergpredigt heißt. Gehen wir nach Hause, beten wir genau für diesen Menschen, der uns so verletzt hat. Und es war so interessant, nicht nur dieser Alexander, dass er sagt, bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei. Sie verließen mich alle. Das war natürlich kritisch, wenn ich jetzt da auftauche und mich zeige vor dem römischen Richter. Da brauche ich Zivilcourage. Vielleicht sagt er, du bist ja auch ein Christ, du gehörst ja auch zu der Gruppe. Sie verließen mich alle, aber Paulus sagt, man hätte es tun können, ich hätte jemand einspringen können, sie verließen mich alle. Machen wir das auch so? Schon bei den Schülern fängt es an, wenn der eine Schüler irgendwie auffällt im Schülerbibelkreis, dann sind wir schön still und sagen, damit habe ich ja nichts zu tun. Gell? Oder wenn ein Pfarrer irgendwas sagt und dann wird es so im Dorf rumgesprochen, es war vielleicht das biblisch Korrekte, aber dann sagt man lieber nichts, gell? Weil das muss ja irgendwie der selber regeln. Also in der Öffentlichkeit was aufkommt, da war mal dieser Fall, wo einer Schule vorgeworfen wurde, sie würde eine unwissenschaftliche Schöpfungslehre vertreten. Wie viele Leute schreiben dann einen Leserbrief? Wenn ich den Mund halte, dann bin ich schön raus. Und ich finde das heute ganz starke Stimmung bei uns, auch im politischen Bereich. Es gibt ein paar laute Schreier, aber bei vielen Fragen großes Schweigen. Wenn die Christen versagen, springt der Herr selber ein. Niemand stand mir bei, der Herr aber stand mir bei. Paulus wurde innerlich so gekräftigt, dass er sich selber verteidigen konnte. Er konnte sogar diese Gerichtsverhandlung nutzen, um vor diesem heidnischen Publikum das Evangelium klar zu bezeugen. Es war eine albtraumhafte Situation. Da war es möglich, dass Platz war fürs Evangelium. Es war ein Wunder. Paulus hat die Kraft, offen zu reden, weil er schon weiß, er steht auf der letzten Grenze, gell? Und er sagt, der Herr wird mich erlösen von allem Bösen, er wird mich hineinretten in sein himmlisches Reich. Wenn Menschen uns enttäuschen und untreu sind, unser Herr bleibt uns treu. Möchte ich Ihnen sagen, habe ich in der letzten Zeit durchbuchstabiert. Dieser Herr kann uns in ganz unmöglichen Drucksituationen den Rücken stärken. Wir müssen vorne stehen, über ein Thema sprechen, wir fühlen uns unwohl. Oder es gibt die ernste Diagnose eines Arztes und wir stehen da irgendwie ganz alleine da. Oder vielleicht wollen wir mit einem Seelsorger mal ein schwieriges Thema besprechen, aber wir trauen uns nicht. Aus der Situation, der Herr möchte mir beistehen und mir Mut geben, das Gespräch zu suchen. Oder es gibt so diese Intrigen, in jedem Dorf gibt es das. So dieses unglaubliche Gerede hintenrum, ich muss das ertragen, kann nichts machen. Der Herr stand mir bei und stärkte mich. Ich kann ganz getrost nach Hause gehen. Er ist da, er sieht das, er hält seine Hände über uns. Er wird uns einmal erlösen aus dieser Welt des Bösen, die grundsätzlich sich nicht verändern wird. Und es erleichtert mir jetzt schon den Gedanken des Abschieds. Er wird mich hier mal rausholen. Und man hört mich auch heute aus den bösen Sackgassen raus, aber der letzte Abschied wird da etwas leichter. Wer sich des Himmels gewiss ist, hält durch als angefochtener Christ. Und ich glaube, das sind wir alle. Aber gestärkt von unserem Herrn. Und das letzte, dritte Gedanke noch ganz kurz. Also es war der klare Zeuge, der gestärkte Angefochtene. Und jetzt noch, wer sich des Himmels gewiss ist, hält jetzt fest an den wertvollen Mitchristen. Aber der Gemeinschaftsgedanke kommt mir so entgegen in diesem Kapitel. Sie haben vorher gehört, die vielen Namen, gell? Der spricht in alle Richtungen, da können wir gar nicht alle aufzählen. Timotheus soll nach Rom kommen. Obwohl der Paulus gerade gesagt hat, der Herr stand mir bei, sagt er doch, Timotheus, jetzt komm bitte. Gell? Also ich brauche jetzt deine Hilfe, ganz praktisch. Wir brauchen natürlich die Menschen, die Mitchristen, die Brüder, die Schwestern, die uns tatsächlich begleiten. Und der Herr benutzt solche Menschen, um uns in Angst und Not aufzurichten. Paulus fühlt sich offenbar einsam, wenn er hier sagt, Lukas ist allein bei mir. Gut, Lukas ist da, dieser wertvolle Arzt Lukas. Wir verdanken ihm das Lukas-Evangelium, die Apostelgeschichte. Und jetzt hier im ganz praktischen Einsatz, er ist Gefängnisbesucher, er ist Mutmacher, er ist Mitstreiter. Ich bin jetzt für dich da. Andere Mitarbeiter sind so lange in anderen Städten unterwegs. Er sendet sie ja selber zu den verschiedenen Diensten aus. Ein Mitarbeiter ist ihm abhanden gekommen. Demas hat mich verlassen und hat diese Welt lieb gewonnen. Aha, das gibt auch den Abfall vom Glauben. So aus der CVM-Mitarbeiterrunde, der war dabei. Jetzt ist er nicht mehr da. Abfall vom Glauben, Rückfall ins Weltleben. Aber eine ganze andere Reihe von Mitarbeitern halten Paulus die Stange. Auch diese erwähnten Geschwister aus Rom, Eubulus, Pudens, Linus, Claudia. Im Prozess war Paulus allein gelassen, aber dann sind er doch mit Christen in Rom. Und mir ist so interessant, wie er diese Verbindung jetzt pflegt, wie sie ihm wichtig sind. Sagt, jawohl, da gibt es doch Glaubensgeschwister. Es ist ja in allen Paulusbriefen so, dass Paulus unglaublicher Kontaktmensch ist, ja, dem der Einzelne wichtig ist, grüßt noch den und den und die Liebe so und so. Er ist unheimlich auf dieser Ebene von persönlichen Beziehungen unterwegs. Fällt mir immer wieder auf. Und das brauchen wir auch. Wir brauchen die christlichen Freunde, vielleicht in der Familie, auch außerhalb. Freunde, die uns helfen, den Glaubensweg zu gehen, die uns erfreuen, die können uns einen guten Rat geben, die können uns trösten, die können uns warnen, können uns korrigieren. Das hast du ein bisschen falsch gesagt oder da muss biblisch noch was dazu. Die können für uns beten, die können uns die Beichte abnehmen. Und ich glaube, dass es heute viel zu wenig geschieht, aber die können das. Können uns die Vergebung zusprechen. Sie können uns aushelfen, wenn es ganz praktisch an irgendwas fehlt. Also wir sollen die Kontakte zu den christlichen Freunden sehr bewusst pflegen und an dieser Stelle Zeit und Fantasie und Herz investieren. Christsein ist Mannschaftssport. Alleine gehst du ein, gemeinsam sind wir stark. Also noch kontaktfreudiger bitte. Ich habe es kürzlich erlebt. Ein Freund hat eine Mail geschrieben, an einem Tag kam was ganz Schwieriges auf mich zu. Er konnte davon nichts wissen. An diesem Tag schreibt er eine Nachricht, ganz ermutigend, auch in schwierigen Stunden oder so, irgendwie halte durch. Der wusste gar nichts davon. Sowas kann Ihnen passieren, wenn Sie mit Ihren Glaubensgeschwistern unterwegs sind. Und dass der Herr benutzt die und sagt im richtigen Moment, kommt das, was ich jetzt gerade heute brauche. Der Herr sei mit deinem Geist. Wenn Sie in Bayern oder in Baden oder in Hessen in Gottesdienst gehen, dann kommt es im Gottesdienst als Formel, als Gruß an die Gemeinde, der Geist als Empfangsorgan für das Reden des Herrn. Einen wachen Geist, einen lebendigen, einen in Jesus empfangsbereiten Geist wünscht Paulus seinem jungen Freund. Brauchen wir auch, haben Sie gerade an den Tag gelegt, wacher Geist trotz Mittagszeit und Kaffeezeit. Ich wünsche Ihnen das auch weiterhin. Ein wachen Geist, eine Offenheit für dieses aufbauende Reden von Jesus. Und wo wir merken, wie aktuell diese Worte des Paulus sind. Ich bete mit uns. Jesus Christus, hab du Dank für diesen Zeugen Paulus, für diese Worte, die du auf eine ganz eigenartige Weise benutzt, dass sie heute sprechen und heute in unsere Situation treffen. Wir bitten dich um die Gewissheit des himmlischen Lebens, dass wir mit einer ganz starken Hoffnung unterwegs sein dürfen. Lass uns klare Zeugen sein, menschenfreundlich, aber solche, die an deinem Wort nichts abbrechen und die etwas mitteilen können in vielen Menschen in unserer Umgebung. Du kennst unsere Anfechtungen, unsere Leiden, unsere Enttäuschungen. Steh du uns bei, wo es ganz hart für uns ist und gib uns die Glaubensgeschwister, die wir so brauchen, dass sie ein Wort für uns haben und lass uns selber diese Aufmerksamkeit haben für die anderen, dass wir trösten können, weiterhelfen, ermutigen. Danke, dass du das schenken möchtest. Danke für unsere Gemeinden und Gemeinschaften. Leite sie durch deinen Geist und dein Wort auf deinem guten Weg bis zur Ewigkeit. Amen.